Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Lieblingspodcast zum Thema naturnahem Gärtnern, Pflanzenkohle und Permakultur. Wir sind übrigens der am zweitmeist bewertete Gartenpodcast bei Spotify. Wenn ihr uns helfen wollt, auf die 1 zu kommen, dann bewertet gerne den Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Dabei ist hier mein Kürbis-Cosplay-Kollege, der Nils. Hallo Nils, heute in Orange.
Hallo Franz, ja danke, dass du es bemerkt hast.
Extra dafür mitgebracht. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Speiseplan an Themen für euch. Hauptsächlich geht es um das Thema Mischkulturen. Wir haben so ein paar sehr interessante Mischkulturen mitgebracht, die man jetzt noch testen kann und mit denen ihr dieses Jahr durchstarten könnt im Sommer. Aber bevor es losgeht, hat der Nils eine kleine Herzensangelegenheit. Es gibt nämlich beim Podcasten einen großen Nachteil. Und das ist, finde ich, dass man wenig Interaktion mit den Menschen hat. Die meisten Nachrichten von euch kriegen wir nämlich per Mail. Und das ist ja doch sehr umständlich, uns jedes Mal irgendwie eine Mail zu schreiben, wenn es irgendein Diskussionsthema zum Thema naturnahes Gärtnern oder so gibt. Nils, du hast die Lösung gefunden. Wie ist sie?
Genau. Und es gibt natürlich auch keinen Austausch zwischen den verschiedenen Hörern und Hörerinnen. Und unsere Lösung ist, dass wir eine kleine Community aufbauen. Yay! Wir wollen eine Facebook-Community aufbauen, beziehungsweise haben es jetzt schon gemacht, haben eine Facebook-Gruppe, das ist die Keep It Grün Naturgarten Community, gegründet. Und das ist eine Gruppe, wie gesagt, auf Facebook. Da könnt ihr gerne beitreten, wenn ihr denn Facebook nutzt. Dann könnt ihr uns mal ein bisschen Feedback geben. Ihr könnt eure Einsichten aus eurem Garten, Erfahrungen und sowas mitteilen und auch untereinander ein bisschen austauschen. Weil für mich ist das ganz interessant. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal Menschen angerufen, die bei uns was gekauft haben, zu hören einfach, was die alles im Garten machen. Und das ist schon sehr unterschiedlich und da kann man sehr viel bei lernen. Von daher gehen wir frohen Mutes darauf zu und uns würde freuen, wenn ihr uns dabei auch begleiten wollt.
Genau, Link packen wir euch wie immer in die Podcast-Beschreibung. Kommt da gerne und dann können wir so ein bisschen uns näher austauschen. Schön.
Sehr gut. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Franz, habe ich dir noch eine kleine Frage mitgebracht.
Ui, spannend.
Und zwar sollte das heutige Thema, wir haben vorher viel darüber diskutiert, was wir heute als Thema nehmen können. Und ein Thema, was mal zur Auswahl stand, war alte Bauernweisheiten. Das haben wir jetzt wieder weiter nach hinten gerückt, aber ich habe dir trotzdem mal eine mitgebracht.
Und eigentlich hieß das Thema auch anders. Eigentlich hieß es irgendwie Tipps von Oma oder so.
Ja, Weisheiten aus Omas Bauerngarten.
Okay.
So, jetzt
habe ich. Gut, dass wir es nicht genommen haben. Jetzt habe ich was anderes drunter verstanden.
Jetzt habe ich auf jeden Fall dir eine Bauernweisheit mitgebracht. Und ich möchte gerne, ob du mir dazu sagen kannst, ob das stimmt und wenn ja, warum. Vielleicht kennst du sie ja. Wenn die Schwalben niedrig fliegen, werden wir bald Regen kriegen. Fliegen die Schwalben bis in die Höhen, bleibt das Wetter weiter schön.
Es hat, glaube ich, damit zu tun, wo die Insekten sind, wahrscheinlich, oder?
Ja, richtig. Es geht um das Thema Luftplankton.
Ah, okay.
Das sind Kleinsttierchen, das sind Bakterien, das sind Pollen, das sind auch ja, kleine Tierchen eben. Und die fliegen nicht, sondern die schweben in der Luft. Ähnlich wie im Wasser auch Tiere einfach so quasi Wasser schweben können, ohne sich anstrengen zu müssen. Und die werden mit Luftströmungen hoch und runter gedrückt. Und wenn es jetzt ein Hochdruckgebiet gibt, dann bewegt sich die Luft nach oben. Das heißt, die Tierchen werden mit hochgezogen und die Schwalben fressen diese kleinen Tierchen. Das heißt, die Schwalben fliegen dann auch nach oben, um die da oben zu fressen. Deswegen kann man sehen, wenn sie oben fliegen, dann scheint anscheinend eine Hochdrucksituation zu herrschen und dementsprechend wird wahrscheinlich gutes Wetter weiterbleiben. Das Gegenteil natürlich bei Tiefdruckgebieten, dann gehen die Tierchen werden eher auf den Boden gedrückt und dann bewegen sich auch die Schwalben weiter runter. Das ist aber nicht immer ganz korrekt, weil das Ganze ist tageszeitenabhängig. Das heißt, morgens, auch bei schönem Wetter, kann es morgens dazu kommen, dass gar keine Aufwinde herrschen, weil noch gar keine Sonne scheint. Und dann sind die Schwalben trotzdem niedrig, aber am Nachmittag werden sie dann wahrscheinlich sich auf höhere Ebenen zurückziehen, weil auch die Tiere weiter nach oben fliegen. Kannst du dir vorstellen, wie hoch diese Tierchen fliegen können?
Die Schwalben jetzt?
Nee, diese kleinen Luftplankton-Teilchen.
Ach so.
Und die Schwalben dann folgend?
Ja, bestimmt schon. Ich schätze mal so 20, 30 Meter.
Nee, es geht bis in die Tausende. Und zwar der Mauernsegler, der frisst auch diese kleinen Tierchen, diesen Luftplankton. Und der wurde auf bis zu 3000 Metern gesichtet, wie er da oben seine Runden zog.
Mauersegler.
Richtig.
Nicht Mauern. Das ist sehr spannend, sehr interessant. Also jetzt hast du natürlich schon du hast einen sehr guten Teaser drauf gegeben. Also wenn euch das Thema Bauernweisheiten interessiert, schreibt es gerne in die Facebook-Community. Heute haben wir aber dann uns für das Thema Mischkulturen entschieden. Weil das ja auch so, ich finde, das ist so ein Thema, was so richtig, finde ich richtig interessant. Also ne, so zu gucken, wie können sich Pflanzen gegenseitig helfen? Was kann ich so zusammen pflanzen, damit die einzelne Pflanze besser wächst. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Und für viele ist es ja auch so ein bisschen der Inbegriff der Permakultur. Haben wir ja schon oft gesagt, dass das eigentlich gar nicht stimmt, aber ist natürlich trotzdem ein wichtiger Part. Und ich finde, zu so einem Naturgarten, naturnahen Garten, zählt auch die Mischkultur, weil eben auch, wenn wir uns die Natur angucken, auch da wachsen Pflanzen nicht in Reinkultur. Ne? Also da wachsen, wenn wir uns irgendwie einen Wald angucken, da wachsen halt ganz viele verschiedene Pflanzen zusammen und deshalb können wir das auch in unserem Garten übernehmen, um dort eben auch bessere Erträge zu erzielen, indem wir Pflanzen zusammenpflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Davon dann möchten wir euch ein paar vorstellen. Der Nils hat Fleißarbeit geleistet. Er hat nämlich eine alte Tabelle gefunden, wo er schon mal mit sehr viel Mühe sehr viele so Pflanzen zusammen gebaut hat. Und deshalb würde ich sagen, du startest, damit du uns hier direkt mal an deinem Wissen kannst teilhaben lassen. Was ist denn so die erste Mischkultur, wo du sagst, boah, die ist richtig cool und da erkläre ich jetzt mal zu jeder Pflanze, welchen Vorteil die bringt?
Ja, also die Mischkulturen sind ganz unterschiedlich. Ich habe die übrigens, genau, wie du schon sagtest, habe ich damals eine Liste angelegt, weil bei Mischkulturen gibt es viel Hörensagen und die Sachen, die in der Liste sind, die wurden in irgendwelchen Versuchen und Studien beobachtet. Das heißt, darauf kann man sich zumindest in den Bedingungen der Studie drauf verlassen.
Eine sehr wertvolle Liste.
Richtig. Irgendwann, die hatten sich auch mal zusammengestellt, weil wir eigentlich so ein Mischkulturen-Tool mal machen wollten, aber das ist unglaublich zeitintensiv. Ist bisher immer in den Hintergrund gerückt. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wo man sich dann einfach raussuchen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Erdbeeren pflanze, was ich gut als Mischkultur dazu, davor oder danach machen kann. So, meine erste, es handelt sich um Blattgemüse. Mhm. Also Spinat, Salat, Grünkohl und dergleichen. Und für dieses Blattgemüse kann man im Frühsommer oder im Frühjahr, also aktuell, gerade jetzt, hauptsächlich vor dem Wintergemüse, also wenn man dieses Blattgemüse als Wintergemüse pflanzt, kann man davor Bohnen pflanzen. Genauer gesagt Kuhbohnen oder Schlangenbohnen. Kannst du dir vorstellen, was es bringen würde, wenn wir Bohnen pflanzen und danach den Grünkohl?
Also Bohnen haben ja immer den Vorteil, dass sie Stickstoff binden. Mhm. Und es hat auch einen Effekt, wenn ich es gleichzeitig pflanze, wie bei den drei Schwestern. Es ist aber, der Effekt ist natürlich größer, wenn ich die Bohne als Vorkultur pflanze, weil dann können die Bestandteile, die im Boden sind, verrotten und ich habe viel mehr Stickstoff zur Verfügung. Also das wäre mein Tipp, Stickstofffixierung.
Richtig, das ist einer von den beiden großen Vorteilen. Also einmal auf jeden Fall Stickstofffixierung, die Schlangenbohne kann bis zu 375 Kilogramm Stickstoff auf den Hektar bringen. Das sind 37 Gramm pro Quadratmeter. Das ist immens viel. Und die sind dann im Boden und können dann vom Salat oder vom Kohl aufgenommen werden, der das ja braucht. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass es ein wunderbarer Bodenbedecker ist. Mhm. Das heißt, wenn der Boden bedeckt ist, dann ist er einmal geschützt vor Erosion und dann fällt es dem Beikraut nicht so einfach durchzuwuchern.
Mhm. Sehr interessant. Was kam jetzt danach, nach den Bohnen?
Also erst die Bohne und danach Blattgemüse, also Spinat, Salat, Grünkohl, sowas.
Okay, ja, interessant. Würde mal weitermachen, wenn das für dich okay ist.
Gerne.
Ich habe als erstes, ich mag es immer, wenn es aus ein paar mehr Pflanzen besteht, wenn es nicht nur zwei oder so sind, sondern wenn es direkt ein ganzes Konglomerat ist. Und da habe ich hier Möhren, Tomaten und Salat. Und diese werden relativ gleichzeitig gepflanzt, aber haben vielleicht andere Effekte, als man sich auf den ersten Blick denken kann. Kannst du dir denn denken, was die Möhre mir hier mitbringt? Weil ich hab nicht so viele Mischkulturen gesehen, wo Möhren mit dabei sind.
Ich könnte mir vorstellen, weil das ein starkes Wurzelgemüse ist, dass es wahrscheinlich den Boden gut durchwurzeln kann und ihn dabei auflockert und eben auch den Wurzelraum besetzt.
Genau, das ist natürlich das Erste, die Wurzeln. Wurzeln eben tief, haben ja auch da sehr viel die Möglichkeit, den Boden aufzulockern, was gerade den Tomaten zugutekommt, weil die eher so einen lockeren Boden brauchen und es nicht schaffen, den selber aufzulocken. Aber ein zweiter Trick ist noch, wir ernten die Möhren gar nicht, sondern wir lassen sie blühen. Mhm. Und dann können wir eben sieht man vielleicht gar nicht so oft wie, gut, wilde Möhre kennt man ja noch, ne? Könnte man auch stattdessen nehmen. Und die sorgt dafür, dass eben wichtige Nützlinge angelockt werden, zum Beispiel Florfliegen oder Schlupfwespen. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir unsere Top 5 Nützlinge irgendwie vorstellen. Da haben wir auch über die Florfliege viel gesprochen und wie viel vor allen Dingen zum Beispiel Blattläuse die vertilgt. Also das hilft auf jeden Fall dabei. Ein Grund auch, warum wir die Möhre nicht wachsen lassen, also warum wir die Möhre nicht ernten, sondern einfach wachsen lassen, ist, dass die Tomate dafür sorgt, dass die Möhre ein bisschen schlechter wächst. Die Möhre begünstigt das Wachstum der Tomate, aber die Tomate hält die Möhre so ein bisschen klein. Das ist uns aber egal, weil wir sie eh nicht ernten. Also wir wollen nur, dass sie nachher blüht und eben den Boden auflockert. Deshalb müssen wir da jetzt auch nicht die Mega-Erträge erwarten. Und bei der Tomate ist es so, dass sie Wurzelausscheidungen abgibt, die Nematoden abhält. Das heißt, das sind kann man sich vorstellen, wie so sehr kleine Würmer, die schädlich für viele Pflanzen sind. Und dafür haben wir entsprechend die Tomate hier. Und dann haben wir den Salat, den hast du ja eben auch schon angesprochen. Wächst sehr, sehr schnell, hat ein großes Blattwerk. Und hier können wir es zum einen dafür nutzen, dass der Boden bedeckt ist, weil sowohl die Tomate als auch die Möhre sind ja jetzt nicht so gut darin, den Boden zu bedecken. Ne? Die Tomate wächst einfach sehr hoch, die Möhre hat jetzt auch nicht so viel Blätter, die da dafür sorgen, dass der Boden bedeckt ist. Dafür können wir den Salat nehmen und den können wir entweder essen oder als Lebendmulch eben nutzen. Ist natürlich die Frage hier, wenn ich nicht genug Salat habe, dann sollte ich ihn auf jeden Fall ernten. Wenn ich aber sage, okay, ich habe irgendwie genug Salat, dann kann man den auch gut als Lebendmulch nehmen, weil er eben auch oft einfach wieder nachwächst.
Ach super, ist ja richtig gut zusammengestellt alles. Also das ist, wäre was, was man zum Beispiel auch so als Dreierkombination in ein existierendes Beet, also in so ein oder in so ein Hochbeet oder sowas reinmachen kann.
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Tomaten, die brauchen ja sehr viel Wasser auch. Im Sommer ist es immer wichtig, dass der Boden bedeckt ist. Da kann man auch was anderes als Salat nehmen. Beim Salat natürlich das coole Lebendmulch oder ich kann die Blätter auch essen. Das ist ja bei manchen anderen, die ich als Lebendmulch nehme, nicht immer gegeben. Deshalb finde ich das eigentlich ganz spannend. Auch wenn man dann natürlich denkt, okay, oh, ist eigentlich zu schade, das hier abzumulchen und einfach nur aufs Beet zu schmeißen.
Ja, man kann ja eine Mischung ausmachen. Man kann sich ein bisschen bedienen und der, wie du sagst, der wächst ja normalerweise recht schnell nach.
Das stimmt, ja.
Und ja gut, irgendwann schießt er in die Höhe, dann ist sowieso alles durch.
Wie sieht es bei deinem Nächsten aus? Schießt er auch in die Höhe oder bleibt es flach auf dem Boden?
Bleiben wir doch mal bei den Tomaten. Hm. Ich habe nämlich noch was anderes für Tomaten und du wirst nicht erraten, was es wohl sein wird als Mischkultur mit den Tomaten.
Also bekannt ist ja so Basilikum, ne? Tomate und Basilikum. Mhm. Aber wenn ich es nicht erraten kann, dann kann ich es natürlich auch nicht erraten.
Das war Ironie, ist natürlich Basilikum. Okay. Aber warum ist Basilikum denn so bekannt?
Wahrscheinlich, weil es irgendwie mit seinen Stoffen irgendwelche Tiere abwehrt oder so.
Ganz genau. Genauer gesagt sorgt es dafür, dass zum Beispiel so Fransenflügler, diese Tripse, dass die abgehalten werden, weil die den Geruch von dem Basilikum nicht mögen. Und dadurch sorgt es indirekt dafür, dass auch einige Krankheiten von der Tomate ferngehalten werden. Weil diese Tripse, die übertragen Bakterien und Viren und eine Viruskrankheit für die Tomate ist zum Beispiel die Tomatenbronzeflecken, der Tomate-Bronzenflecke-Virus. Ist keine Krankheit, ist ein Virus. Genau. Mhm. Und der wird durch die Fransenflügler übertragen. Wenn die eben nicht mehr da sind in dieser großen Zahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Virus die Tomate befällt, auch niedriger. Somit kann man die Tomate gleichzeitig vor einem Schädling und auch vor einem Virus schützen.
Da habe ich natürlich was, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwo dieses Geruch hält Pflanzen ab, Schädlinge abkommt. Denn ich habe mir eine Studie angeguckt, wo es darum ging, ob das wirklich so ist, dass so aromatische Pflanzen, das ist ja auch oft bei Knoblauch oder so, dass die Schädlinge abhalten. Da wurde sich jetzt nicht deine Tripse angeguckt, sondern da ging es um Kohlfliegen und Zwiebelfliegen. Und die Frage der Studie war, stören aromatische Pflanzen die Wirtsfliegen, also hier ging es um Kohl- und Zwiebelfliegen, effektiver als nicht aromatische Pflanzen. Ne, also eben hält dieser Geruch das ab. Und das Ergebnis war, dass es widerlegt wurde. Auch bei diesen, jetzt nicht bei denen. Und zwar hielt nicht der Duft die Pflanzen ab, sondern andere Effekte. Also es war schon so, dass Schädlinge abgewehrt werden konnten, aber eben nicht durch diesen Duft, sondern durch andere. Zum Beispiel durch visuelle Ablenkung. Also ne, wenn besonders große Blätter da im Weg waren, konnte die Wirtspflanze nicht so schnell gefunden werden. Das haben wir ja beim Basilikum auch. Ne? Man kennt den ja vielleicht nur aus dem Supermarkt mit so sehr kleinen Blättern. Wenn man den wachsen lässt, die Blätter werden sehr groß. Also sie können so Handteller groß und noch größer werden. Das hat hier sehr viel geholfen. Dann, dass es einfach eine physische Barriere ist. Also dass die Tiere nicht an die Pflanze rankommen. Und dass das Mikroklima modifiziert wurde. Also, dass es einfach für ein Mikroklima gesorgt hat, was für diese Schädlinge nicht so attraktiv ist. Und indirekt hat es auch den Lebenszyklus gestört, weil hier in diesem Fall die Tiere eben einen Platz gesucht haben, wo sie ihre Eier ablegen konnten und das eben nicht funktioniert hat und dadurch die Menge von diesen Fliegen jetzt eben so gesenkt werden konnte. Also, das ist wie immer bei Studien, ne? Das ist jetzt, heißt jetzt nicht, dass das gar nicht funktioniert, dass irgendwie mit Geruch das abgehalten wird. Aber es fand spannend, das mal zu lesen, weil das ist ja doch schon so eins der meisten Dinge, die man bei so Mischkulturen hört. Ne? Irgendwie der Geruch hält die ab oder so. Aber das scheint hier zumindest in dieser Studie gar nicht der Grund gewesen zu sein, sondern eher so große Blätter, die und irgendwie das Pflanzen im Weg sind.
Ja, genau. Ätherische Öle hört man ja auch ganz oft in dem Zusammenhang. Und es passt ja auch. Ne? Die Pflanzen, die riechen ja normalerweise. Knoblauch riecht sehr intensiv besonders. Das Basilikum riecht auch irgendwie besonders. Das muss damit zusammenhängen. Genau. Ja, gut, dass du es angebracht hast, weil das sind nämlich genau die Faktoren, die, die ja, eben auch einen guten, guten Einfluss drauf haben können. Ich muss jetzt sagen, bei dem Basilikum, das mit dem Geruch habe ich jetzt eingefügt, weil ich es mir nicht dazu geschrieben habe, was der Grund war, warum diese Tripse ferngehalten werden. Das hat Vergangenheits-Nils damals nicht aus dem
Wahrscheinlich hat er es extra irgendwie rausgelassen, weil er wusste, okay, das ist nicht so belegt. Ich habe aber auch eine Studie gesehen, dass da wurde dann Wassertropfen und ein paar Zentimeter weiter wurde Knoblauch hingelegt und dann waren nach einigen Minuten waren die Bakterien in dem Wassertropfen abgetötet. Die war schon sehr alt, die Studie, irgendwann aus den 70ern oder so. Mhm. Deshalb gebe ich da nicht so viel drauf. Und ich möchte auch nicht mit dieser einen Studie, habe ich schon gesagt, kann ich nicht das ganze Konzept da widerlegen.
Ja, und Geruch ist ja auch so ein Ding, ne? Also gibt eben viele andere Möglichkeiten, was da noch alles passieren kann. Übrigens, diese Fransenflügler und Tripse, die befallen auch Zwiebelpflanzen. Und wenn man Probleme mit diesen Schädlingen hat, dann sollte man Zwiebeln und Tomaten auseinanderpflanzen. Mhm. Weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Tomaten auch an diesem Virus erkranken, dadurch deutlich geringer wird.
Interessant. Ja, ist ja natürlich auch Basilikum, Tomate, was, glaube ich, was viele anbauen und was man ja auch sehr gut irgendwie aromatisch zusammenpasst, wenn ich es esse. Hatten wir auch schon mal besprochen, dass es ja eigentlich gut wäre, wenn die Sachen gut zusammenwachsen, die man auch sehr gut zusammen essen kann. Finde ich spannend. Ist natürlich auch sehr niedrigschwellig, da einzusteigen. Super einfach, Basilikum zumindest ihn zu erwerben und dann anzubauen. Wie alt er dann wird, ist immer so eine Frage. Also irgendwie manche haben da ein Händchen für Basilikum und bei manchen funktioniert es irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Also immer so ein bisschen die Sache. Okay, kann ich mit dem nächsten weitermachen? Oder hast du?
Kannst gerne, ja.
Genau, ich habe auch was. Ich habe eine so ein bisschen kompliziertere Pflanze. Und zwar, weiß ich nicht, hast du schon mal Fenchel angebaut?
Ja.
Und hast du da auch irgendwas daneben direkt gepflanzt?
Boah, ganz viel, aber ich wüsste nicht mehr was genau.
Genau, weil bei Fenchel sagt man eigentlich, das ist schwer, da irgendwie ist, oft Stimmt. pflanzt man den alleine in ein eigenes Beet, weil der ja auch so ein bisschen allelopathische Wirkung im Boden hat, die dafür sorgt, dass Pflanzen drumherum eben nicht so gut wachsen.
Ganz kurz dazu, Allelopathie ist eine Wirkung, von einer Pflanze, die da eine Auswirkung auf andere Pflanzen haben kann und zum Beispiel das Wachstum oder die Keimung von Saatgut behindern kann oder fördern kann.
Genau.
Meistens behindern.
Genau, weil er eben so Chemikalien im Boden ausscheidet, die dafür sorgen, dass Pflanzen drumherum nicht so gut wachsen können, was eigentlich den Hintergrund hat, dass diese Pflanzen eben ihre Konkurrenz schwächen wollen. Ne? Andere Pflanzen drumherum konkurrieren dann ums Wasser zum Beispiel. Das möchte der Fenchel vermeiden. Und deshalb pflanzt man ihn meistens so ein bisschen alleine. Das ist aber ein großes Problem, weil der Fenchel eben, also der Fenchel schafft sich da sein eigenes Problem, ist eben ein Problem, wenn ich nicht so viel mulche und so, weil der Fenchel sehr langsam wächst. Das heißt, ich habe sehr lange einfach ein karges Beet, ein freies Beet. Und auch wenn ich mulche, ist das ja nicht immer so optimal, weil den könnte ich ja auch mit einer Pflanze ausbauen, den Raum, um dafür eben Erträge zu sammeln. Und hier kommt meine Mischkultur zum Einsatz, nämlich Fenchel und Kapuzinerkresse. Der Vorteil bei der Kapuzinerkresse ist übrigens eine meiner liebsten Pflanzen im Garten, muss ich sagen. Zum einen ist sie super easy anzubauen. Man kann alles irgendwie dran essen, was dran wächst. Die wächst sehr groß, sehr schnell, sieht schön aus. Also die Blüten sind wirklich schön, lockt entsprechend Insekten an und gefällt mir sehr gut. Bist du, was ist bei dir? Wie siehst du Kapuzinerkresse? In Portugal haben wir sie übrigens wild wachsen sehen. Hat mich auch im Winter verrückt.
Die hat sogar auf meinem recht schattigen Balkon funktioniert und hat sogar Saatgut erzeugt. Das heißt, ich konnte dann einfach jetzt im Herbst, beziehungsweise jetzt im Frühjahr habe ich sogar noch einige gefunden, von den Körnern, die da rauskommen, diesen Knollen, aufsammeln. Habe ich jetzt wieder reingesteckt, mal gucken, ob da noch was kommt. Finde ich auch ganz klasse. Wuchert halt sehr schnell und sehr viel.
Ja, und ist sehr anfällig für Blattläuse.
Oh ja.
Also da muss man immer, wenn man da irgendwas von isst, muss man, glaube ich, wenn man ein Problem damit hat, gucken, dass da nicht Blattläuse an dem Blatt oder in der Blüte sind. Also das ist wirklich ein großes Problem. Aber sie wächst eben, du hast gesagt, sehr, sehr schnell. Also so eine Schnecke, die kann da, glaube ich, gar nicht so schnell fressen, wie die Kapuzinerkresse wächst. Und deshalb finde ich es sie sehr gut dafür geeignet, um sie neben Fenchel anzubauen. Denn ich kann sie einfach ein Stück weiter wegsetzen. Und die wächst halt sehr schnell, sehr weit. Ich kann den Boden dann mit dieser Kapuzinerkresse bedecken. Wir haben mal auch mal die Mischkultur Kapuzinerkresse Zucchinis probiert. Hat nicht so gut funktioniert, aber das ganze Beet war eben voll mit Kapuzinerkresse. Hier muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man die weit genug auseinanderpflanzt, weil die eben wirklich sehr, sehr groß werden können, wenn sie gute Standortbedingungen haben.
Ist ja auch beides ein Bodenbedecker.
Genau, Und hier eben dann spannend Kapuzinerkresse, du hast es gerade gesagt, als Bodenbedecker, um eben den Boden zu schützen, damit der Fenchel in Ruhe und langsam wachsen kann und eben nicht im, oder dass es egal ist, dass er im Boden diese allelopathischen Chemikalien ausscheidet. Mhm.
Weil diese Allelopathie, die wirkt ja auch immer nur auf eine gewisse Distanz. Mhm. Und das ist, deswegen ist, glaube ich, der große Vorteil bei der Kapuzinerkresse, du hast es gesagt, ne? Man kann sie was weiter wegpflanzen und die wuchert dann dahin. Mhm. Das heißt, ich könnte das auch mit anderen Pflanzen machen. Hauptsächlich ist, dass das Wurzelgefüge von denen nicht so nah am Fenchel dran ist, dass der Effekt vom Fenchel nicht so groß ist. Stimmt, aber wo du es gesagt hast, Fenchel bei Mischkulturen ist immer so ein ganz besonderer Fall. So ein bisschen wie die Walnuss wirkt das.
Ja, genau. Und der Vorteil eben, ich habe es gesagt, das ist ein Nachteil bei Kapuzinerkresse, ist, dass sie sehr viele Blattläuse anlockt. Kann auch den Vorteil sein, dass sie es so ein bisschen von anderen Pflanzen abhält, weil die dann auf die Kapuzinerkresse gehen. Aber kann natürlich auch so ein Hotspot sein, ne, dass sie sich einfach weiter vermehren. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, okay, das zieht halt eben Schnecken oder Blattläuse an, gut, dann haben die halt auch was zu fressen, vermehren sich entsprechend schneller und naja, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert.
Genau, sogenannte Opferpflanzen.
Genau.
Kann ich ja direkt übergehen zu meinem nächsten, weil gerne. Da geht es nämlich auch um eine Opferpflanze. Ich kann hinscrollen, was das Richtige ist.
Der Nils hat sich so viele Sachen hier rausgesucht.
Nee, der nicht.
Schöpfen wir quasi aus dem Vollen.
Was ist denn gerade?
Was suchst du denn? Magst du uns schon mal ankündigen?
Ja, und zwar geht es um Kohl.
Ui, Kohl.
Genau.
Kohlsorten. Vielleicht für die Leute, die. Ja, gut, ihr seht eh sein Bildchen. Ah, ja. Er scrollt die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter.
Als ja, ich hab fett gedruckt, die verschiedenen Pflanzen, die miteinander kombiniert werden, und dann kursiv gedruckt, was der Mehrwert daran ist, und dann ist da so viel Text. Und ich habe, der Kohl ist mehr als einmal drin. Ja, ist klar. Aber ich habe es jetzt gefunden.
Sehr gut.
Genau, und zwar, wenn ich die. Kohlsorten, also sowas wie Brokkoli und Blumenkohl und sowas, vor der Kohlschabe oder der Kohlmotte schützen möchte, quasi die Schädlinge reduzieren möchte, die diesen Kohl befallen, dann kann ich nämlich auch eine Opferpflanze benutzen. Mhm. Und diese Opferpflanze ist diesen Brokkoli, Blumenkohl sehr ähnlich. Es handelt sich nämlich auch um einen Kohl, um den Blattkohl. Im Englischen gibt es den Unterschied zwischen Cabbage, das sind diese Kohlpflanzen, und Collards, das sind diese Blattkohlarten. Und die Kohlschabe, die mag den Blattkohl deutlich lieber als diese knolligeren anderen Kohlarten. Und deswegen geht sie eher zu dem Blattkohl. Und die Platzierung von der Opferpflanze ist dann natürlich wichtig, dass wir sie wenige Meter davon entfernt pflanzen, damit die Schabe sich dann an dem Blattkohl gütig tut und nicht so sehr zu den anderen Kohlsorten sich hingezogen fühlt. Der Vorteil ist natürlich einmal, wir haben in erster Linie weniger direkten Schaden an dem Hauptkohl. Und gut, den Blattkohl müssen wir dann halt opfern. Und man kann den Blattkohl dann gezielter behandeln. Also wenn ich weiß, dass da ja dann die Kohlschabe hinkommt, dann kann ich da entweder händisch was dagegen tun, ne, mechanisch das irgendwie behandeln, oder dass ich dann zum Beispiel irgendwelche natürlichen Mittel oder sowas auftragen kann, die dann gegen die Kohlschabe helfen. Beziehungsweise, dass ich dann einen Ort habe, wo Nützlinge angelockt werden, die dann die Kohlschabe zum Beispiel fressen können.
Florfliegen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ne? Und dann
Marienkäferlarven.
Richtig. Ja. Vorfliegen, von wem wurden die angelockt? Von den Möhren war das, oder?
Das waren die Möhren, ja. Wenn man sie blühen lässt. Vorher
wenn man
noch
sie
nicht.
Blühen lässt. Ja, guck mal. Dann könnte man das doch zum Beispiel als Kombi nehmen, dass man den Blattkohl nimmt, dann hast du deine blühenden Möhren daneben oder deine Wildmöhren. Und damit züchtest du dir dann deine eigene kleine Verteidigungsarmee an Florfliegen heran, die dann direkt die Schaben unter Kontrolle halten.
Das passt ja auch, ich habe ja gesagt, man könnte auch die wilde Möhre stattdessen nehmen, die ja bei vielen eh wächst. Also es ist ja auch ein Beikraut, wo ich jetzt nicht direkt irgendwie einen Ertrag draus ziehe, sondern die wächst halt so da. Und dann könnte ich auch wieder sagen, okay, die muss ja auch nicht direkt daneben wachsen, denn so eine Florfliege kann eben auch fliegen. Und kann dann einfach irgendwie am Rand von meinem Beet wachsen. Ne? Deshalb finde ich so wichtig, dass man sagt, okay, ich muss in meinem Beet, kann ja ein bisschen Ordnung sein, das ist okay, aber drumherum kann ich ja einfach mal wachsen lassen, was da so wächst, und dann in meinem Beet probiere ich dann eben die Mischkulturen ohne Beikräuter aus.
Genau. Ich habe noch was Zweites für den Kohl.
Sehr gut, freut mich.
Das ist nämlich das andere, was ich hier die ganze Zeit hergescrollt habe. Da geht es auch um die richtigen, also die Kohlsorten, Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl und sowas. Also nicht um den Blattkohl. Und der kann unter anderem durch eine Pflanze, die ich jetzt gleich erwähnen werde, davon profitieren, dass das Beikraut unterdrückt wird, dass wichtige Nützlinge angelockt werden und dass der Boden durch einen Lebendmulch bedeckt wird.
Ja, irgendwas mit großen Blättern wahrscheinlich, ne?
Ja, es geht.
Okay.
Es geht. Es handelt sich um den Klee. Den Inkarnatklee oder den Purpurklee. Mhm. Genau. Man hätte jetzt auch noch Stickstofffixierung mit dazu schreiben können, weil der Klee ja auch Stickstoff mit in den Boden reinpackt. Klee ist wunderbar, der wächst auf eine bestimmte Größe und dann nicht höher. Das heißt, er ist höhenmäßig nicht in Konkurrenz mit vielen Pflanzen.
Wobei der Inkarnatklee ja auch schon ein bisschen höher wird, aber ich finde, der hat auch noch den Vorteil, dass er halt sehr gut aussieht. Ne? Also die ist schon schön, wie die blühen. Ist jetzt auch nicht, der wird jetzt auch nicht sehr groß. Ne? Also ist noch eine Höhe, die kein Problem ist. Aber eben nicht so wie Weißklee oder so, der wirklich sehr, sehr flach wächst.
Ja, und das gesagt, der ist schön, wie die blühen. Und die Blüten finden wir nicht nur wir toll, sondern eben auch ganz viele Insekten.
Ja, so gerade so Hummeln, ne? Sind ja auch, wenn man sich so Klee anguckt, ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, wenn ich den so als Bodenbedecker nehme, um drüber zu laufen, weil dann latsche ich eben immer über diese Blüten, wo eben auch Hummeln dran sein können, die ich dann platt trete. Deshalb dafür vielleicht bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber das ist ja eben hier, bei dir ist das ja kein Problem, weil es geht ja ums Beet und dass ich das da zusammenpflanze. Klee sowieso sehr unterschätzt, finde ich.
Ja, soll entweder direkt um die Pflanze drumherum gesät werden oder zwischen die Reihen, wenn man das in Reihenform hat. Und genau, viele Nützlinge nutzen die Blüten einmal als Futterquelle oder auch den Klee an sich als Habitat, weil der wohl sehr, sehr angenehm ist. Man muss dabei nur aufpassen, der Klee sollte idealerweise kein Saatgut bilden. Man sollte den vorher abmähen, weil sonst hat man im nächsten Jahr überall auch Klee. Der stirbt natürlich bei minus 18 Grad. Das ist jetzt für unsere Gefilde weniger relevant. In kälteren Regionen kann man das zum Beispiel nutzen, wenn man weiß, es gibt diese eine Temperaturschwelle und dann kann ich mir das quasi sparen, dass ich mich darum kümmere, dass der abgemäht wird, wenn ich weiß, okay, ich erreiche minus 18 Grad, bevor er Saatgut ansetzt. Gut, es wird wahrscheinlich in den meisten Gebieten nicht so sein.
Ab und zu ist aber hier auch ja minus 18 Grad. Ne? Also ist jetzt nicht, dass es das gar nicht gibt, aber ist jetzt nichts, wo ich drauf setzen kann. Ne?
Genau, und das ist dann wahrscheinlich im tiefsten Winter, wo
ja, genau, das,
das Saatgut in weiter Ferne ist. Genau. Wird übrigens auch häufig in Weinstöcken oder sowas genutzt. Mhm. Weil da haben wir auch, wir brauchen irgendwas zur Bodenbedeckung. Normale Wiese, die da wächst, hat nicht so förderliche Eigenschaften, zieht viel Stickstoff und kann dadurch auch, das steht mehr in Konkurrenz mit den Pflanzen, die wir dort haben wollen. Deswegen wird Klee da auch sehr gerne genutzt. Und natürlich, ne, Insekten ist gerade für die Bestäubung auch von solchen Gütern wunderbar.
Ja, finde ich sehr wichtig. Im Moment ist ja auch hier mähfreier Mai oder wie? Du hast ja dir irgendeinen anderen spannenden Namen dafür überlegt. Ich weiß ihn aber nicht mehr genau. Irgendwas Englisches, hier Anglizismen und so. Und da vielleicht nochmal was, wo man sagen muss, ne? Also Rasenmähen habe ich jetzt wieder gemerkt, wo es jetzt angefangen hat. Es hat ja viel geregnet und dann hat die Sonne geschienen. Also das Gras ist sehr gut gewachsen und es wird wirklich jedes Wochenende gemäht, wenn nicht irgendwie zweimal die Woche. Also das ist wirklich was, wo ich sage, spart euch das doch, lasst das so alles so ein bisschen wachsen. Vielleicht jetzt gerade im Mai nochmal so der Shoutout, wo jetzt eh dieser Themenmonat ist, der aber, finde ich, eigentlich immer zutrifft, einfach ein bisschen weniger den Rasen zu mähen, ein bisschen mehr wachsen zu lassen, dass da auch ein bisschen, wenn wir ja beim Thema Mischkultur sind, dass da ein bisschen mehr Varietät, Biodiversität reinkommt. Naja, gut, ist ein anderes Thema, darum soll es in dieser Folge gehen.
Ja, warte, aber ich möchte auch gerne Senf dazugeben.
Ah, okay, ja, sehr gerne.
Kleiner Teaser für die nächste Pflanze. Finde ich sehr unverständlich, also stößt bei mir auf sehr großes Unverständnis, dass gerade so riesige Wiesenflächen, Rasenflächen immer so kurz gemäht werden. Mhm. Ich kann es verstehen, wenn man so einen kleinen Bereich hat, wo man sich gerne hinlegt, wo man seine Liege hat oder wo man mit Freunden sitzt oder sowas, dass man das kurz hält. Aber gerade wenn ich Gärten habe, wo hunderte von Quadratmetern Wiese, am besten noch mit so einem Mähroboter oder mit so einem Aufsitzrasenmäher, kurz gehalten werden. Du machst so viel Aufwand, steckst so viele Ressourcen und Zeit da rein. Und ich finde es viel schöner, wenn es eben, wenn man es einfach mal wachsen lässt. Und genau. Man kann es ja auch dann zweimal im Jahr abmähen mit so einer Staffelmaht. Da hat man einmal viel mehr Biodiversität mit drin, viel weniger Arbeit und man hat am Ende eine wertvolle Ressource, nämlich schönes Heu, was übrig bleibt.
Ja, vor allem, wenn sich da einmal so ein bisschen Biodiversität gebildet hat. Ne? Man entdeckt so viele Pflanzen da, so viele Tiere, die irgendwie in diesen Wiesen unterwegs sind. Das ist ja nicht einfach nur Gras, was dann da hochwächst, sondern es sind viele, viele Pflanzen, die auch blühen. Also das wirklich verstehe ich immer nicht. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, klar gemacht. Okay. Du wolltest ein klein bisschen auf deine nächste Pflanze anteasern.
Genau, ich wollte ja meinen Senf dazugeben. Hat er nicht mitbekommen. Es geht nämlich um Senf. Senf als Mischkultur und Senf hat auch den großen Mehrwert, den es bietet. Weil Senf hat ganz viele Wirkungen. Es ist einmal ein Bodenbedecker, ein Schädlingsbekämpfer, ein Bodenauflockerer und ein Nützlingsanlocker. Und die profitierende Pflanze dabei, wie hätte es anders sein können, ist der Kürbis. Und
endlich, ich habe schon drauf gewartet, wo bleibt er? Der Nils hatte sein Themen-T-Shirt heute an.
Ja, es kam nicht. Da kam ja die Tomate und dann kam das eine zum anderen mit der Studie vom Kohl. Jedenfalls, den weißen Senf kann man benutzen als Mischkultur mit dem Kürbis zusammen. Kann man als Frühjahrs- oder Sommermulch nehmen, das ist auch noch ganz aktuell. Und einmal sorgt der Senf dafür, dass Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse oder weiße Fliege ferngehalten werden. Auf welche Weise, habe ich mir wie gesagt jetzt leider nicht rausgeschrieben, ob das jetzt durch Maskierung ist oder durch irgendwelche anderen Effekte, die dafür sorgen, dass sie sich zum Beispiel nicht so gut vermehren können. Aber zum Beispiel auch einige Krankheiten werden ferngehalten, sowas wie die silbernen Blätter. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das wahrscheinlich mit den Schädlingen wieder zusammenhängt, weil das ist ja ganz oft so, hatten wir eben auch schon ein gutes Beispiel bei gehabt. Außerdem sorgt der Senf dafür, dass dadurch, dass der Boden so gut durchwurzelt wird durch den Senf, Wasser viel besser in den Boden eindringen kann. Das heißt, wir haben eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit vom Boden, auch gerade in trockeneren Zeiten, und dadurch auch eine höhere Wasserspeicherfähigkeit für den Boden. Und dadurch werden insgesamt die Erträge, die man dann von den Kürbissen erwarten kann, deutlich erhöht.
Ist ja auch eine beliebte Gründüngungspflanze, Senf. Bei Senf ist immer so ein bisschen die Diskussion, weil der viel Stickstoff über die Blätter verliert. Deshalb, wenn das nicht so ein Thema ist, dann ist es natürlich kein Problem. Aber da, gerade so Kürbis brauchen auch viel Stickstoff, dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr düngt. Ich weiß aber auch nicht, wie gut das wissenschaftlich belegt ist. Es ist immer nur so eine Diskussion, welche Gründüngung nimmt man. Und bei Senf habe ich zumindest so im Kopf, dass der auch viel Stickstoff über die Blätter verlieren kann. Aber ja, vielleicht gibt es auch schon neue Erkenntnisse, ich weiß es nicht. Aber spannend. Wie gesagt, gerade so Pflanzen, die eben viel blühen und da Insekten unterstützen, finde ich immer eine sehr gute Wahl. Man sagt ja auch immer, dass so blühende Pflanzen irgendwie, ist ja bei vielen irgendwie, okay, wenn man sagt, es ist so eine Bienenwiese oder so, dass man sagt, okay, so die Honigbiene ist ja eigentlich wie so ein Haustier, ne? Warum muss ich das unterstützen? Aber das ist ja, da geht ja nicht nur die Honigbiene dran. Da gehen ja noch ganz, ganz andere Insekten irgendwie dran. Und es gibt ja auch viele Blumen, die für Honigbienen gar nicht interessant sind, die da gar nicht dran gehen können, weil Pflanzen eben auch spezialisiert auf Nützlinge sein können, dass da nur Schmetterlinge zum Beispiel dran gehen. Oder irgendwelche anderen Tiere. Deshalb finde ich es immer gut, wenn hier Insekten unterstützt werden, weil das eben nicht nur meinen Ertrag irgendwie steigert, sondern eben auch Biodiversität und Tiere in meinem Garten unterstützt.
Zum Beispiel durch die Kelchform der Blüte kann das gesteuert werden, dass einige Insekten gar nicht so einen langen Rüssel haben, dass es in die Blüte reinkommt. Und dann müssen eben Insekten da sein, die so einen Rüssel haben, damit sie die Blüte sich aussaugen können und dann als Beieffekt auch bestäuben können. Genau, beim Senf noch als kleinen Vorsicht-Shoutout, der kann schnell invasiv werden. Das heißt, am besten vor der Saatbildung wieder abmähen, dann ist man auf der sicheren Seite. Was mich auch sehr überrascht hat, wieder überrascht hat, weil ich das aus dem Augen verloren hatte, wie dass der Senf dieselbe Pflanzenfamilie, zur selben Pflanzenfamilie gehört wie Kohl und auch wie Raps. Alles die Brassica-Familie, die miteinander zusammenhängt. Weil beim Raps sagt man ja auch, dass der sehr tief wurzelt und damit dann auch ein größeres und tieferes Wurzelwerk hat, was wieder ähnliche Effekte hat, wie jetzt gerade eben beim Senf genannt wurde. Und beim Senf vielleicht noch ein kleiner Funfact: Der Senf hat Senfölglykoside und die setzt er frei. Und die können zum Beispiel bei Pflanzen wie Kartoffeln Bakterien unterdrücken, die den Kartoffelschorf auslösen.
Kartoffel ist ja sowieso eine spannende Pflanze. Da habe ich noch nicht so den perfekten Pflanzenpartner für gefunden. Ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen gemacht hast. Kartoffeln finde ich immer ein bisschen schwer, was man damit zusammenpflanzen kann. Wir haben es ja mit Bohnen probiert. Das hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert, weil die Kartoffeln eben auch sehr, sehr ausladend wachsen und die so ein bisschen und klein gehalten haben. Aber vielleicht war auch der Zeitpunkt, wo das gesetzt wurde, nicht so gut.
Ja, wir hatten ja auch keine Stangenbohnen, sondern Buschbohnen. Weil ich mich da vergriffen hatte. Ich denke, wenn wir Stangenbohnen haben, dass die dann weiter nach oben gehen, dass das dann bessere Partnerschaft wäre. Genau, ich hätte jetzt als die starkzehrige Kartoffel schon mit irgendwas Stickstofffixierendem zusammengepackt und was halt aus der Pflanzsphäre, aus der Wachstumssphäre von ihnen rausgeht. Irgendwas, was nicht viel tief in den Boden geht, weil da sind ja sowieso überall Kartoffeln.
Ja, sehr interessant. Ich möchte dich jetzt nicht abwürgen. Wenn du noch eine Pflanzengemeinschaft hast, wo du sagst, die möchten wir jetzt unbedingt noch besprechen, dann darfst du das natürlich gerne tun.
Ja, vielleicht noch kurz als letztes. Ich habe nämlich noch eine zweite Kürbispflanze.
Okay, Kürbis, okay, aber jetzt überhäufst du uns hier. Na gut.
Es geht um den Mini-Kürbis. Das ist ein kleiner Kürbis, quasi ein halber Kürbis.
Okay.
Genau. Und zwar kann man das normalerweise mit großen Kürbissen nicht machen, weil die viel zu schwer sind. Aber bei kleinen Kürbissen kann man sogenannte Spaliere nutzen. Das heißt, wir haben Gerüste, wo die Pflanze hochwächst und dann wachsen die Kürbisse eben auch nach oben. Und wir können auch natürliche Spaliere nutzen, Lebensspaliere. Und dafür bietet sich zum Beispiel die Sonnenblume an. Die Sonnenblume am besten eine verästelnde Sorte nehmen, damit sich der Kürbis gut dran festhalten kann. Wenn die Sonnenblume so auf 30, 60 Zentimeter hoch gewachsen ist, dann den Kürbis daneben pflanzen und dafür sorgen, dass der Kürbis eben auch an dieser Sonnenblume mit hochwachsen kann. so ein Kürbis auf 2 Meter, wenn man es in Reihe pflanzt, von den Sonnenblumen sollte ausreichen. Und darauf achten, dass die Kürbisse nicht zu schwer werden. Deswegen die Mini-Kürbisse. Es gibt auch so kleinere Flaschenkürbisse, weil wenn die zu schwer werden, dann reißen die entweder die Sonnenblumen mit runter oder brechen ab und fallen runter. Das möchte man natürlich auch nicht haben. Man kann ins Lebensspalier auch sowas wie Amaranth nehmen. Habe ich auf der Permakultur von Jeff Lorton auch viel kennengelernt. Auch eine ganz tolle Pflanze. Finde die das Saatgut daraus auch gut. Das ist nur ein bisschen schwierig zu gewinnen.
Sieht auch schön aus, ne? Mit diesen wie so Trauben. Finde ich eigentlich ganz, ganz kleidsam für den Garten.
Ja, in verschiedenen Farben gibt es das ja auch, ne? Mit Rot und so weiter. Hatte damals bei uns nicht funktioniert, die anzuziehen. Aber genau, und die wachsen halt auch unglaublich schnell und sehr hoch.
Okay. Ja, interessant. Gut, dass du hier doch noch einen Kürbis mit reingebracht hast. Also eine Folge ohne Kürbisse, wenn wir über Gemüse reden, das geht ja eigentlich.
Ist verschwendete Zeit.
Ist verschwendete Zeit, ja. Dann kann man es auch eigentlich direkt lassen. Nein, finde ich sehr spannend. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht. Das wäre doch hier was für die Facebook-Community, ne? Was sind eure Tipps für Mischkulturen? Habt ihr da gute Ideen, so ein paar Insider-Tipps? Also wenn euch sowas interessiert, das ist ja alles was man da sehr gut untereinander austauschen kann. Und ich glaube, so diese Mischkulturen ist ja auch viel, was irgendwie von Erfahrungen lebt, die man gemacht hat. Und da gibt es halt einfach noch nicht so viele Studien irgendwie zu. Deshalb ist das ja immer ein guter Anhaltspunkt, was hat bei anderen funktioniert, und dann einfach mal ausprobieren, ob das bei einem selbst auch funktioniert. Sehr spannend. Deshalb, ich erinnere nochmal dran, der Nils hat es eben schon gesagt, einfach auf den Link klicken, da kommt ihr direkt zu der Gruppe, beitreten, kostet natürlich auch alles nichts, und dann von den Erfahrungen der anderen profitieren. Gilt ja für uns ganz genauso. Ansonsten habe ich euch nicht mehr viel mitzuteilen. Wie gesagt, ne, hier, wir wollen auf Platz 1, was der meistbewertete Gartenpodcast im Dachraum angeht. Also gerne den Podcast bewerten. Das würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich auch, das Thema naturnahes Gärtnern zu verbreiten, dass mehr Leute das sehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Eisheiligen kommen jetzt. Also im Garten geht's richtig rund jetzt, auch für uns. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Beep, 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 beep